1. Mose Kapitel 6 bis 8, da geht es um die Noah-Geschichte. Noah, der Mann, der die Arche baute. Und auch in dieser dramatischen Geschichte geht es zuerst und vor allen Dingen um Errettung, um das Hineinkommen in die Arche, in den Schutzraum Gottes. 1. Mose 6 bis 8. Wir lesen heute Morgen aus diesem Abschnitt nur drei Sätze. Aber das sind die entscheidenden Sätze, mit der man die ganze Noah-Geschichte bündeln kann. Und das sind auch gleichzeitig unsere drei Gliederungspunkte für die Predigt heute Morgen. Drei Sätze aus dem Leben Noahs, drei Kernsätze. Der erste Satz, den finden wir hier in Kapitel 6, Vers 8. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Zuvor ist von vielen Menschen die Rede, die nicht mehr nach Gott fragten, ihn nicht ehrten, ohne ihn lebten. Und dann heißt es hier, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ich muss hier kurz etwas ausholen. Noah lebte ja in einer Zeit, er ist eine geschichtliche Person, kein Fabelgestalt, sondern ein Mensch, der wirklich gelebt hat, in der seine Zeitgenossen sehr verderbt waren, wie die Bibel das sagt. Er lebte mitten in dem Sintflutgeschlecht. Sintflut ist etwas eingedeutscht, das müsste eigentlich heißen Sündflut. Diese Flut kam wegen der großen Sünde der Menschen, wegen der Empörung gegen Gott, wegen der Loslösung, wegen ihrer Autonomie. Mitten in diesem Sündflutgeschlecht lebte Noah. Wie kam es eigentlich, dass so kurz nach Erschaffung dieser Welt, nach Adam und Eva, die Erde schon so verderbt war, dass die Menschen schon so gottlos wurden? Die Heilige Schrift gibt uns in den vorangegangenen Kapiteln Antwort. Nach dem Ungehorsam von Adam und Eva im Garten Eden, den wir ja als Sündenfall bezeichnen, als Fall in die Sünde, breitete sich die Gottlosigkeit in Windeseile über die ganze entstehende Menschheit aus, und zwar in zwei Linien. Kain und seine Gesinnungsgenossen, die lebten als Menschen des Unglaubens und Ungehorsams. Sie bildeten die große Mehrheit. Und Abel, beziehungsweise sein späterer Bruder Seth mit seinen Nachkommen, das war die kleine Minderheit. Diese wenigen liebten Gott. Sie vertrauten Gott, sie suchten Gott, sie lebten mit Gott. Und sie gingen im Gehorsam des Glaubens unter viel Anfechtung und Leiden ihren Weg. Es war schon immer so, eine große Mehrheit und Masse auf dem breiten Weg, wie Jesus das später nannte, auf dem Weg der Gottlosigkeit, mit oberflächlicher Religiosität verziert natürlich, und eine kleine Minderheit auf einem schmalen Weg in der Gottesbeziehung oder Jesus-Nachfolge, wie wir das heute sagen. Ist es nicht heute in unserem Zeitalter, kurz vor dem Ausgang dieses Jahrhunderts und Jahrtausends, ähnlich? Eine große Zahl von Bundesbürgern hat Gott und seinem Evangelium den Rücken zugekehrt. Wir leben im Zeitalter der Säkularisierung, Säkularisation, Verweltlichung. Unter einem scheinbar christlichen Anstrich, der bei vielen noch aus Taufe, Konfirmation, christlicher Trauung, gelegentlichem Gottesdienst und christlicher Beerdigung besteht, leben Millionen Menschen in unserem Volk ihr Leben ohne Gott, in Sünde, in Selbstbestimmung. Jesus sagt vor 2000 Jahren, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen und tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein, sagte Jesus vor 2000 Jahren. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird auf diese Erde, wird wieder eine ähnliche Situation sein wie zur Zeit der Sintflut damals. Da erhebt sich doch hier schon die Frage, auf welcher Seite stehen wir eigentlich? Auf welcher Seite stehst du? Bist du in dieser großen Menge derer, die letztlich ihr Leben ohne Gott, ohne Christus leben? ohne Bibel, ohne Gebet, ohne Gemeinde? Oder bist du auf der anderen Seite bei den wenigen? Noah sah damals genau, was los war. Seine äußeren und inneren Augen waren geöffnet. Er sah, dass die Bosheit und Verderbtheit der Menschen groß und die Gesinnung ihrer Herzen böse war, von Jugend auf. Aber Noah sah nicht nur die Splitter im Herzen seiner Zeitgenossen, er sah auch den bösen Balken in seinem eigenen Herzen. Er lernte sich selber kennen. Er lernte sein Herz kennen. Und er lernte auch sein ganzes verlorenes Leben kennen. Es musste ihm damals gar keiner predigen. Sein Gewissen predigte ihm in klarer, unmissverständlicher Sprache. Noah war ein Mensch wie wir. Er kannte auch Lüge. Er kannte auch Lieblosigkeit, vielleicht zu seinen liebsten Angehörigen gegenüber. Er kannte vielleicht auch unreine Fantasie. Er kannte vielleicht auch andere Dinge, die auf seinem Gewissen lagen. Noah fand Schlechtes in seinem Herzen. Er sah, dass er auch böse war. Und da erlebte er eines Tages einen inneren Bankrott. Er kam ans Ende mit sich selber. Seine sehr wichtige Sache, wenn ein Mensch erkennt, wie es wirklich um ihn steht vor Gott. Wenn er wirklich erkennt, in seinem Herzen ist nichts Gutes. Und in dieser inneren, schweren Existenzkrise, da wuchs bei Noah das Verlangen nach Heilung, nach Frieden, nach Rettung, nach Gnade. Und Noah suchte ein neues, reines Leben. Er wollte nicht in dieser gottlosen, sündigen Generation untergehen wie seine Zeitgenossen. Und da machte sich Noah auf und suchte die Gnade. Wenn es hier heißt, Noah fand Gnade vor dem Herrn, dann hatte das eine einzige Vorbedingung. Er muss sie gesucht haben. Finden kann nur, wer zuvor gesucht hat. Noah suchte Gottes Gnade, Gottes Freispruch, Gottes Amnestie, Gottes Vergebung, der Neuanfang ermöglicht. Noah suchte die Gnade. Vielleicht hat er weder gegessen noch getrunken, vielleicht hat es ihn wirklich innerlich bewegt, vielleicht hat er nicht mehr geschlafen, bis er die Gnade Gottes fand, das freundliche Angesicht Gottes, die Zuwendung Gottes, den Zuspruch. Und darum stand er, ohne es zu wissen, unter einem gewaltigen Versprechen Gottes, das der Prophet Jesaja erst viele Jahrhunderte später so ausgedrückt hat: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Sein Versprechen Gottes, das er niemals brechen wird: Wenn ein Mensch von ganzem Herzen Gott sucht, wird er finden. Hast du Gott schon gefunden? Wenn nicht, dann hast du noch nicht von ganzem Herzen gesucht. Gott suchen heißt aber auch dann etwas dran geben, Gott zu finden. Nicht sich in den Sessel setzen und sagen, so Gott, jetzt zeig dich mal mir, ich will mal ein Wunder sehen oder so. Das heißt nicht Gott suchen. Gott suchen heißt, ich muss mich aufmachen. Ich muss die Bibel lesen. Da führe ich Gott finden. Und ich muss da hingehen, wo die Bibel gepredigt wird, Gottes Wort klar und unverfälscht, unvermischt gepredigt wird. Da werde ich Gott finden. Noah tat das. Er fand Gnade vor dem Herrn. Gnade ist das Hauptwort der Bibel. Gnade heißt, dass ich umsonst, geschenkweise, ohne Verdienst und Würdigkeit zu Gott kommen darf, weil Gott etwas für mich getan hat. Millionen haben seitdem auf dem gleichen Weg wie Noah Gottes Gnade gefunden, die, die sie wirklich gesucht haben. Und du, hast du Gottes Gnade von ganzem Herzen schon gesucht? Oder stehst du noch unter Gottes Gericht? Ich möchte gerne heute Morgen sagen, wie du heute Gottes Gnade finden kannst. Gottes Gnade findest du in einer Person. Johannes schreibt in seinem Evangelium: Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit jedoch ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, Jesus ist die Gnade Gottes in Person. Wer heute Gottes Gnade finden will, der muss Jesus finden. Der muss zu Jesus kommen. Ich will das kurz erklären. Jesus war Gottes Sohn, Das bezeugt die Bibel. Und er kam auf diese Erde, er kam nicht um zu leben, er kam um zu sterben. Nach einem völlig sündlosen Leben, das dem Maßstab Gottes hundertprozentig entsprochen hatte, starb er am Kreuz, an dem furchtbarsten Galgen, der je auf dieser Erde stand, angenagelt von Händen, die er selber gemacht hatte. Das ist das Drama Gottes. Dort starb Jesus am Kreuz stellvertretend. Und er ist auferstanden von den Toten. Und er wohnt jetzt zur Rechten des Vaters und in den Herzen derer, die die Gnade gesucht und gefunden haben, die Jesus Christus als ihren Erretter und Herrn angenommen haben. Wenn du die Sinn- und Ziellosigkeit deines Lebens erkannt hast, wenn du die Sünden deines Herzens erkannt hast, wenn du die ganze Verlorenheit deines Lebens ohne Jesus erkannt hast, dann kehr doch um von deinem breiten Weg auf den schmalen zu Jesus. Da wirst du die Gnade finden. Bekenne Gott deine Sünden und dass Christus bisher nicht das Recht hatte, dein Leben zu regieren. Und dann glaube an den Herrn Jesus und vertraue ihm dein Leben an. Glauben heißt Vertrauen. Wenn du ihn in einem aufrichtigen Gebet bittest, als Erlöser und Herr in dein Leben zu kommen, dann wird er das tun, dann wirst du die Gnade finden. Und die Gnade wird dich finden. Dann kannst du wie in einem Lied singen, ich bin einer, den die Gnade fand. Sag mal, willst du nicht heute die Gnade Gottes suchen? In Jesus Christus willst du sie nicht finden? Jesus ist dir so nah, er ist nur ein Gebet weit entfernt. Heute ist der Tag des Heils. Morgen ist das Modewort des Teufels. Aber heute ist ein wichtiger Satz in der Bibel. Immer heute. Wir haben diesen ersten Satz, der über Noahs Leben steht, kennengelernt. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ach, wenn das über deinem Leben stehen könnte, über meinem. Da steht es ganz gewiss, das weiß ich. Und auch über vielem Leben hier in diesem Raum. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ist für mich das Schönste auf der Welt, wenn ich miterleben darf, wie Menschen Gnade finden vor Gott, Jesus finden. Und dann ein weiterer wichtiger Satz in Kapitel 7. Da heißt es, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Vers 5. 1. Mose 7, Vers 5. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Ganz wichtiger Satz, gehört rot angestrichen in unseren Bibeln. Wisst ihr, das war nicht leicht für Noah damals in dieser glaubensfeindlichen Umwelt mit Gott zu leben. Wo denkt ihr hin? Dennoch heißt es von ihm, er wandelte mit Gott. In diesem Ausdruck liegt etwas ganz Gleichmäßiges. Er ging mit Gott durch dick und dünn. Er wandelte mit ihm. Nicht heute Feuer und Flamme und morgen lau und übermorgen gar nichts mehr. Noah wandelte mit Gott. Und er fing an, Gott zu gehorchen. Alles zu tun, was Gott gesagt hat. Das war nicht leicht. Da musste er durch manche Schwierigkeiten durch, durch Anfechtungen durch. Es kostet etwas, in dieser Welt nach Gottes Willen zu leben. Das zu tun, was Gott will, nicht was irgendeine Masse will. Das kostet etwas. Und das kann auch Anfechtung, das kann Schwierigkeit, das kann Kämpfe mit sich bringen. Bei Noah war zum Beispiel da die Anfechtung auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit. Noah war ein Mann und er wünschte sich natürlich eine Partnerin, eine Lebensgefährtin, eine Ehefrau. In diesem Zusammenhang gibt uns der biblische Bericht einen wichtigen Hinweis. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Mit 500 Jahren hat er drei Söhne gezeugt. Wisst ihr, wie ein Großteil der Ausleger der Heiligen Schrift diese Aussage deutet? Noah hat erst deswegen mit 500 Jahren Kinder gezeugt, weil er so lange warten musste, bis er in diesem verderbten Geschlecht eine gläubige Frau fand. Noah wollte nicht irgendeine von dem Sintflutgeschlecht. Er wollte eine Frau, mit der er beten konnte, mit der er nach Gottes Willen leben konnte. Und da hat er gewartet. Warum hat er erst mit 500 Jahren Kinder gezeugt? Er wurde 900 und einige Jahre alt. Noah wollte eine Frau nach Gottes Willen. Und Gott sah den Wunsch seines Herzens und schenkte ihm eine prächtige Frau, eine gottesfürchtige Frau. Wie viel Not liegt heute auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit, weil Menschen auf sexuellem Gebiet das tun, was sie wollen und sich auch die Partner und Partnerinnen nehmen, die sie gerade wollen. Was für eine Saat der Hölle wird Woche für Woche in unser Volk gestreut. Sexueller Aufklärungsunterricht für Schüler, Bravo-Hefte für die Teenager, Sexzeitschriften für Jugendliche, pornografische Literatur und Filme für die Erwachsenen und, und. Wie viel dämonische Einflüsse im Bereich der Sexualität heute. Der Feind Gottes, Satan, die alte Schlange, versucht alles, was göttlichen Ursprung hat, in den Schmutz zu treten und zu zerstören. Das ist sein Ziel. Er will alles kaputt machen. Wer aber im sechsten Gebot sündigt, der betritt oft eine schiefe Ebene, auf der es auch sehr leicht zur Übertretung des fünften Gebots kommt, du sollst nicht töten. Auf wie viele voreheliche Beziehungen folgt die blutrote Sünde der Abtreibung? Das hängt oft zusammen. Ja, und da wollen wir hier von Noah lernen. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Gottes Wille war ihm mehr wert als die Gunst seiner Zeitgenossen. Was will denn Gott? Er will den jungen Mädchen sagen, ihr Mädchen, passt ja auf, wen ihr heiratet. Achtet drauf. Nicht, ob der irgendwie ein tolles Motorrad hat und so weiter oder was unterm Bizeps. Nein, entscheidend ist doch, ob der beten kann und ob der in der Bibel liest und ob der ein Leben mit Gott führt. Das wird später die Ehe zusammenhalten. Und die jungen Männer, achtet drauf, nicht nur, dass sie hübsch ist. Ja, das ist schön, wenn sie noch hübsch ist obendrauf. Aber wichtig ist, dass sie Gott fürchtet. Wichtig ist, dass sie mit dem Herrn lebt. Das wird später in euren Krisen zählen. Ich kenne junge Leute, die haben ihr ganzes Leben in Gottes Hände gelegt, samt der Partnerfrage. Und die lassen sich's wirklich etwas kosten. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, Nachfolge Jesu ist kein Totospiel nach dem Motto kleinster Einsatz, größter Gewinn. Es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Ich habe es ja schon mal gesagt, im Osten oder in kommunistischen Ländern, in islamischen Ländern kostet es oft die Stellung, in manchen Gegenden sogar das Leben. Und hier bei uns im freien Westen kostet es mindestens die eigene Ehre, Jesus nachzufolgen. Manchmal kostet es sogar etwas Geld, wenn man nicht mehr die Steuer so frisieren kann oder andere Dinge, was alle tun. Warum kostet es etwas? Weil es Gott am meisten gekostet hat, seinen Sohn. Und den Sohn hat sein Leben gekostet. Und darum sollen auch wir die Kosten überschlagen. Ganz sein oder überhaupt nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es gibt so viele, die auf beiden Seiten hinken. Noah machte ganze Sache. Er tat alles, was Gott ihm gebot. Er war auf weiteren Gebieten angefochten. Eines will ich hier noch nennen. Noah kannte auch die Anfechtung auf dem Gebiet des Materialismus. Ich möchte das mal so ausdrücken. Schaut, die Bibel sagt, dass die Menschen zur Zeit Noahs nur noch Fleisch waren. Das ist die biblische Sprache. Das heißt, sie haben nicht mehr nach Gott gefragt. Da war nichts Göttliches, nichts Transzendentes, nichts Ewiges mehr in ihrem Leben. Nur noch Fleisch. Nur noch diesseits. Nur noch möglichst wenig arbeiten, möglichst viel verdienen, möglichst viel Freizeit, möglichst viel Vergnügen. Das war ihre Lebensphilosophie. Und wenn ihnen Noah dann predigte, Gott ist heilig, er wird Gericht senden, kehrt um und gebt ihm die Ehre, dann sagten sie, ach komm, 1,80 Meter tief, und dann ist alles aus, lustig gelebt und selig gestorben, das heißt dem Teufel das Handwerk verdorben. Gericht, Quatsch. Der liebe Gott wird doch nicht so streng sein, wie die Frommen immer sagen. Gott kam in ihrem Leben gar nicht mehr vor. Oder höchstens noch am Rande. So bei bestimmten Anlässen eine religiöse Verzierung. Das eigene Ich hatte Gottes Platz eingenommen. Versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich hat der Mensch Bedürfnisse. Aber zur Zeit Noahs wurde nur noch gegessen, nur noch getrunken, nur noch geheiratet. Das war eine Anfechtung für Noah, in diesem geistigen Klima zu leben. Und heute, im Jahr 1992, sieht es in der Bundesrepublik etwa anders aus? Auf einer Karikatur habe ich einmal gesehen, Da war ein Altar, drüber ein 100-Markschein als Decke, ein paar Aufbauten obendrauf, Frau im Bikini, Schnapsflasche und ganz obendrauf ein Fußball. Kann doch nicht anders sein, oder? Ein Tennisschläger noch an der Seite. Ja, davor lag ein Bundesdeutscher auf den Knien und darunter stand moderne Götzenanbetung. Eine Karikatur. Ich habe sie oben in einem Ordner. Nee, nicht oben, in Ilvesheim meine ich, in einem Ordner. Viele Zeitgenossen leben nur noch nach den 5F. Feierabend, Filzpantoffeln, Fernsehen, Flaschenbier, Fußball. Die 5F, das ist die Lebensphilosophie bei vielen Menschen. Wollt ihr wissen, wie Noah damals vor dieser materialistischen Lebensweise bewahrt blieb? Während ringsum alle nach der Philosophie lebten, schaffe, schaffe, Häusle baue und trotzdem nach den Mädeln schaue, aber ansonsten machten, was sie wollten, tat Noah alles, was Gott ihnen gebot. Was Gott ihm gebot, und Gott gab ihm Aufträge. Noah baute die Arche, den ersten Ozeanriesen dieser Weltgeschichte. Wisst ihr, dass man erst im 19. Jahrhundert ein annähernd großes Schiff gebaut hat, wie Noah damals? Ich glaube der Bibel Wort für Wort. Ich glaube, dass das so war, wie es da steht. Noah hat ein Schiff gebaut, 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Nach heutigen Kubikmeterpreisen ein Wert von 16.900.000 Mark. Das baute Noah. 100 Jahre hat er dafür gebraucht mit seinen Söhnen. Ein Jahrhundertwerk. Noah hatte weder Ahnung von Statik noch von Schiffsbau, aber er glaubte Gott und gehorchte ihm. Er tat alles, was Gott ihm gebot. Bis in die Einzelheiten. Ich darf das mal so ein bisschen aktualisieren. Da hatte Noah die ersten Bäume gefällt und da kamen die Nachbarn und sagten, guten Tag, Herr Noah, was machen Sie denn hier? Ich baue ein Schiff. Was? Auf dem trockenen Land ein Schiff? Baust du einen Trockendock? Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und dann sagten sie, ja, dann nimm doch wenigstens deutsche Eiche. Nein, er sagte, na, Tannenholz. Gott hat es so geboten. Tannenholz. Dann kamen die Rationalisten, die alles so mit dem Verstand erklären und sagten, du baust ein Schiff, ja, wo ist denn der Steuer? Gibt's nicht. Was? Bist du wahnsinnig? Ein Schiff ohne Steuer? Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Dann kamen die Humanisten, so die Vorfahren von Goethe, den es damals noch nicht gab. Was, die Welt soll untergehen? Quatsch. Ein bisschen mehr Bildung braucht die Welt, ein bisschen mehr Rudolf Steiner und so weiter, dann wird er schon werden. Nein, Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Und dann war das Schiff fertig und Noah führte die Tiere hinein. Und dann kamen dann die Letzten und sagten, jetzt wissen wir endlich, was du hier machst. Du machst einen Zoo auf. Komm, wir bringen auch noch ein paar Tiere. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Ich habe mir mal versucht, das wirklich vorzustellen, wie schwer das ist, wenn da Leute sind, die spotten. Ja, Arche Noah Touristenklasse, da wurden ganze Busfahrten organisiert. Guckt mal, was der spinnerte Noah da macht, gell? Guckt mal, was der da macht. Das war ein Ereignis an einem freien Sonntag, da fuhr alles mal die Arche da angucken. Ja, und der Noah, der musste da bauen nach Gottes Gebot. Schaut, er tat alles, was Gott ihm gebot. Das ist das Entscheidende. Ob wir diese Gesinnung haben heute, in unserer Zeit, in unserer Welt, wo wir nicht weniger belächelt werden und bespöttet werden. Wir bauen kein Schiff, aber wir bauen eine Gemeinde. Und die Leute sagen, was wollt ihr Gemeinde bauen? Es gibt doch evangelische, katholische, neuapostolische Zeugen Jehovas. Es gibt doch alles schon. Was wollt ihr denn noch für ein Ding da bauen? Ja, wir bauen Gemeinde nach der Bibel. Wir sagen, Gottes Wort gilt auch für Gemeindebau, nicht Traditionen. Da können wir schon mal die ein oder andere Anfechtung und Spott erhalten. Macht nichts. Wollen wir Noah hier folgen? Er hat sein Leben Gott geweiht und hat gesagt, mein Leben gehört Gott, meine Zeit, mein Geld, meine Kraft, meine Gesundheit, es gehört alles Gott. Ich will es einsetzen für den Bau, für das Reich Gottes. Und Noah hat ein erfülltes Leben gehabt dabei. Vielleicht denkt der eine oder andere, alles tun, was Gott will, ist es nicht eine langweilige, fade Gurkenfrömmigkeit? Nein, das ist gar nicht schwer, das zu tun, was Gott will. Jesus sagt einmal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist nicht schwer, die Gebote Gottes zu halten, wenn Lust am Herrn da ist, wenn ich Freude habe am Herrn, wenn ich erkannt habe, wie er mich lieb hat und dass er mir seine Gnade geschenkt hat, dann ist es gar nicht mehr schwer, seine Gebote zu halten. Seine Gebote sind nicht schwer, schreibt Johannes, wenn Freude an Gott da ist. Also wir sahen dieser zweite wichtige Satz im Leben des Noah. Lasst mich zum Schluss noch kurz den dritten lesen, und zwar in Kapitel 8, Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar. 1. Mose 8, Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar. Jetzt haben wir diesen schönen Dreiklang. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Noah baute dem Herrn einen Altar. Ein Altar war ein Zeichen der Dankbarkeit. Ein Zeichen der Freude, ein Zeichen der Weihe. Er baute einen Altar aus Steinen oder so, legte da Steine übereinander und wollte damit Gott Dank und Preis bringen. Wisst ihr, das ist so schön bei Noah, dass er sein Leben wirklich ganz Gott geweiht hat. Und dann, als die Erde gereinigt war von der Sünde und alles ganz neu anfing, ein Bild auch für ein Leben, das neu mit Jesus Christus beginnt. Da baute er den Altar und sagte, das neue Leben, das will ich mit und für Gott leben. Das soll ganz Gott geweiht sein. In meinem Beruf, in dem ich stehe, in der Familie, spielt gar keine Rolle, wo ich bin. Da will ich mit und für Gott leben. Das tat Noah. Und so möchte ich auch dich fragen, hast du dein Leben Gott geweiht? Was sind deine Lebensziele? Was sind deine letzten Inhalte? Was wird zählen, wenn du auf dem Sterbebett bist? Bist du ein frommer Konsument, der sich anpredigen lässt, totpredigen lässt? Oder hat Gott etwas von deinem Leben? Du darfst Gott antworten auf seine große Tat und darfst ihm dein Leben weihen und sagen, du sollst etwas von meinem Leben haben. Ich will jetzt für Gott und seine Sache leben. Es ist ein herrliches Ziel, hier auf dieser Erde für den Herrn leben. Aber das Schönste kommt dann später noch. Wie wir auch gesehen haben im Kulturhaus bei der Offenbarungsdarstellung. Es gibt einen Himmel. Es gibt eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Da, wo Licht sein wird und Freude. Und das Schönste wird sein für alle, die dann dort am Ziel sind. Dass sie nicht in der Hölle sind. Dass sie nicht am Ort der Qual sind. Nicht in der Verdammnis. Gott hat keinen von uns für den Friedhof bestimmt. Und schon gar nicht für die Hölle. Er hat die Hölle gar nicht für Menschen gemacht, sondern für den Teufel und für seine Engel. Wir sind zum Leben bestimmt. Aber so wie Noah durch die Tür in die Arche hineinging, so musst du heute durch die lebendige Tür, die Jesus heißt, hineingehen in die Arche, in die Geborgenheit Gottes. Und so will ich schließen mit dem Bericht von der Sache, wie das letzte deutsche Flugzeug in den Kessel von Stalingrad hineingeflogen ist, um die eingeschlossene 6. Armee auszufliegen, die dort unter General Paulus um ihr Leben kämpfte. Und dann flog da irgend so eine Ju oder was das war hinein, und dann brachte man alle, die man noch bringen konnte, Verwundete und Halberfrorene und Angeschossene und Leute, die das ganze Schlamassel und Elend bis da oben hin satt hatten und die nur raus wollten und heim wollten, ihre Familie nochmal sehen wollten. Sie wurden gebracht und das Flugzeug war im Handumdrehen überfüllt, bis zum letzten Platz mit Menschen ausgefüllt. Und dann wurde die Tür geschlossen. Und dann kamen immer noch Leute. Und dann hingen sich einige in ihrer Verzweiflung an das Fahrwerk, an die Tragflächen, wo sie Halt fanden, hingen sie sich dran. Und als das Flugzeug startete, da war das ein erschütternder Anblick, Menschen unter dem Flugzeug hängend. Und ihr könnt euch denken, weit haben sie nicht durchgehalten und irgendwo über der russischen Tundra oder Taiga oder was das war, da verließen sie die Kräfte und sie stürzten in die Tiefe. Nur die, die drin waren im Flugzeug, die waren gerettet und die kamen sicher an, hier auf Heimatboden und konnten ihre Familien wiedersehen und so weiter. Die außen dran waren, und wenn sie noch so nah dran waren, sie fielen ab unterwegs. Sie erreichten das Ziel nicht. Und ihr merkt, was ich betonen möchte am Schluss. Das ist der Ernst, der über diesen biblischen Bericht liest. Gott selbst schloss zu. Gott selbst schloss die Arche zu. Und alle, die drin waren, waren gerettet. Aber die draußen waren, die waren verloren. Da kamen dann die Humanisten, die Spötter, charaktervolle Persönlichkeiten unter Umständen, Leute, die sich sozial engagiert hatten, Alte und Junge, und haben sich die Fingernägel blutig gekratzt an dem Holz der Arche. Aber es war zu spät.